Münchner Kirchenradio. Literatur.
Willkommen zu einer Sendung, die ein wenig im Zeichen der Buchmesse steht, aber auch im Zeichen von Religion. Am Mikrofon Gabi Hafner. Schön, dass Sie dabei sind. Wir stellen Ihnen das Buch vor, für das Navid Kermani den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat, gerade frisch verliehen. Es geht um das Staunen des Muslims Kermani angesichts der Schönheit christlicher Kunst. Fast 250 Millionen Muslime leben auf den 17.000 Inseln, die zusammen Indonesien bilden. Indonesien ist der Ehrengast der Buchmesse. Wir haben einen Kenner der indonesischen Kultur befragt und er empfiehlt uns Bücher indonesischer Schriftsteller. Und jetzt gleich hören Sie ein Interview mit Ralf Rothmann. Er ist Träger des katholischen Kunst- und Kulturpreises und hat mit seinem Buch Im Frühling sterben einer verlorenen Generation ein Denkmal gesetzt. Den Männern, die sehr jung in den Krieg geschickt wurden und traumatisiert zurückkehrten. Johannes Schröer sprach mit dem Schriftsteller.
Ihr Vater kehrte traumatisiert aus dem Krieg zurück. In Ihrem Roman erzählen Sie auch seine Geschichte. Wie haben Sie sich da herangetastet?
Das Schlüsselerlebnis für mich war eine Episode eigentlich in der Kindheit. Als ich meinen Vater mal fragte beim sonntäglichen Frühstück, ob er denn auch geschossen habe. Und er sagte, natürlich, jeder hat geschossen. Dann fragt so ein Kind natürlich weiter, ist jemand getroffen worden? Er war völlig verdattert oder ist bis in die Herzspitze hinein verstummt und sagte dann zu meiner Mutter, was soll ich denn jetzt sagen? Und meine Mutter schickte mich in mein Zimmer zum Aufräumen. Die Frage blieb also unbeantwortet und das hinterließ so ein Vakuum in mir.
Trotzdem, man braucht schon einen Mut, sich da heranzutasten. Das ist nur das Schweigen der Väter ist da.
Es gab ja nicht nur den Vater, es gab die Onkel, es gab die Nachbarn, alle dieselbe Generation. Das hat sich bei mir als Kind irgendwo eingespeichert. Ich habe es jedenfalls nie wieder vergessen, diese ganzen kleinen Episoden. Und dann habe ich natürlich auch sicher viele Feldpostbriefe gelesen, was ja eine sehr aufschlussreiche Lektüre ist, weil auch da wird ja eher die Wahrheit verschwiegen. Nur können wir die aufgrund unserer historischen Kenntnisse wiederherstellen. Also wenn wir wissen, an einem bestimmten Frontabschnitt, da hat die Erde gekocht und da schreiben die Soldaten, heute hatten wir Sauerkraut mit Kassler und Stampfkartoffeln, endlich mal wieder ein warmes Essen. Wir waren glücklich. Das heißt, A, sie wussten, sie werden zensiert, B, sie wollten ihre Angehörigen zu Hause nicht beunruhigen. Gleichzeitig waren sie aber eigentlich so im Herzen der Hölle. Aber im Grunde genommen habe ich mehr oder weniger mit Fotos recherchiert. Ich wollte wissen, wie sahen die LKWs aus, wie die Uniformen und so weiter. Also mir ging es dann nicht so sehr um historische Genauigkeit, sondern eher um eine magische Genauigkeit.
Mit dieser Genauigkeit scheint Rothmann die Leser zu fesseln, trotz des ernsten Themas. Das Buch ist ein großer Erfolg. Gleich erzählt er mehr darüber, wie auch die Kindergeneration unfreiwillig mit verstrickt ist in das Kriegsthema.
Münchner Kirchenradio. Über Bücher und Menschen, die sie schreiben.
Ein Roman über die Generation heute alt gewordener Väter, die jung in den Zweiten Weltkrieg geschickt wurden, die später während des Wirtschaftswunders Leistungsträger waren, den schrieb Ralf Rothmann mit Im Frühling sterben. Vorne an stellte der Autor ein Bibelzitat von Ezechiel. Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Johannes Schröer fragte den Schriftsteller in seinem Interview nach diesem Zitat.
Wie sind Sie auf dieses Zitat gestoßen?
Ach, das habe ich schon ganz lange, das habe ich mal zufällig entdeckt bei der Bibellektüre. Das erschien mir eigentlich schlüssig als Motto, denn es geht ja in dem Buch auch um die Vererbung von Traumata. Poetischer könnte man das, diesen wahrhaftig komplexen Sachverhalt, könnte man poetischer und klarer gar nicht ausdrücken.
Wird das Erlebte unserer Eltern in unseren Körperzellen eingebrannt? Diese Frage stellen Sie zumindest. Ist das so? Werden Traumata vererbt? Sie haben das sicher auch recherchiert.
Als ich das Buch schrieb, war mir das eigentlich gar nicht so bewusst. Mir ist nur immer aufgefallen, seit ich meine Träume überhaupt wahrnehme, also ich nehme mal an, seit der Pubertät, dass ich immer mal wieder träume, erschossen zu werden. Und ich bin 62 Jahre lang, lebe ich jetzt im Frieden und habe nie in die Mündung einer Pistole geschaut bislang und fragte mich mal, woher kommen diese regelmäßigen Träume? Und möglicherweise ist das tatsächlich eine Folge der Traumata, die mein Vater aus dem Krieg mitgebracht hat. Und das hat mir später dann auch ein Mediziner bestätigt. Ja, das ist eine Traumata-Vererbung, die auch mittlerweile einen ganzen Berg von Forschungen mit sich bringt.
Sicher fragt man sich, wenn man auch so eine Geschichte schreibt wie Sie, was hätte ich denn damals gemacht, wenn ich so eine Situation...
Ja, ich hoffe ja, dass das die Frage ist, die das Buch insgeheim jedem Leser stellt. Was hätte ich an Walters Stelle gemacht? Man kann da leicht antworten mit so einem Heroismus aus dem Ohrensessel heraus, aber das wäre doch arg bequem. Ich bin ja 76 nach Berlin und da habe ich noch so die späten Ausläufer der 68er-Bewegung und ihre Protagonisten kennengelernt. Und da gab es so einen pauschalen Hass auf die Vätergeneration. Die Väter waren alle schuldig, weil sie alle im Krieg waren, weil sie alle mitgemacht hatten oder auch alles erduldet hatten. Das konnte ich nie teilen. Ich habe meinen Vater geliebt. Ich wusste, er ist kein Nazi und er ist da hineingezwungen worden. Und was immer er da getan hat, bei seinem Sohn war er jedenfalls immer schon entschuldigt. Gleichwohl ist es natürlich so, dass man, wenn man selbst in so einer Situation ist, man weiß nicht, wie man handeln würde. Man weiß es einfach nicht.
Interessant bei Zechiel ist, bei dem Zitat, wenn man da genauer hinschaut, dann löst das Zitat im weiteren Verlauf, wenn man es weiterliest, diese Verflochtenheit von Schuld und Schicksal auf. Also diese Verflochtenheit ist dann in der Bibel eben nicht endgültig. Zechiel benutzt das Stichwort, um diesen Zusammenhang zurückzuweisen. Alle Menschen gehören mir, also Gott, die Väter gehören mir, so gut wie die Söhne, heißt es da weiter. Ist das eine Erlösung, die nur über Gott und Religion funktionieren kann?
Oder? Ich denke, das muss jeder für sich persönlich herausfinden. Für meinen Vater war das ganz gewiss keine Erlösung. Mein Vater fand keinen Halt und auch keinen Trost in der Religion. Er reagierte auf all das, auf diese Erlebnisse und auch dann auf die harten Jahre des sogenannten Wirtschaftswunders reagierte er einfach nur mit einer Verkapselung, mit einem immer tieferen Schweigen. Er hatte diesen Trost nicht. Aber ich denke, es könnte ein Trost sein.
Ja, er konnte nicht darüber reden. Er ist immer stumm geblieben. Und doch findet in Ihrem Buch, findet der Walter Urban, er findet einen Satz, in dem er sich wiederfindet. Auch ein Bibelzitat, den markiert er mit dem Daumennagel. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Das ist eine Bibelstelle. Gott sagt das zu Kain, nachdem er seinen Bruder erschlagen hat. Ist das doch eine Form von Ausdruck, den er da findet?
Das ist womöglich sogar die einzige Form oder eine der wenigen Formen von Ausdruck, die er findet. Eine für Walter und seine Verschlossenheit vergleichsweise emotionale Szene. Dieses Einritzen der Bibelstelle oder Anritzen mit dem Daumennagel und gleichzeitig die Erkenntnis, dass er schon auch einen Fluch auf sich geladen hat, natürlich, obwohl er nicht anders konnte, obwohl er dazu gezwungen wurde. Das ist dieses Paradox, er ist schuldig und gleichzeitig unschuldig, ja, oder umgekehrt.
Nach der Musik und den Kirchennachrichten gibt Ralf Rothmann darüber Auskunft, ob Religion und Glaube auch für diese verlorene Generation seines Vaters ein Kraftquell sein konnte.
Münchner Kirchenradio. Lesen, nachdenken, entspannen.
Wenn ein junger Soldat gezwungen wird, seinen besten Freund zu erschießen, wie Ralf Rothmann es in seinem Roman Im Frühling sterben beschreibt, können dann Religion und Glaube diesem Menschen noch Trost geben? Johannes Schröer sprach mit Ralf Rothmann darüber.
Eine Szene gibt es, die beiden Freunde treffen auf eine Kirche an der Front. Die Kirche ist eben zum Kuhstall geworden und im Tabernakel liegt nicht das Allerheiligste, sondern da liegen Streichhölzer, also das Zündhölzer. Sie finden da ein großes Zitat, Treue bis zum Tod, das natürlich auch ein religiöses Zitat ist. Beschreiben Sie da auch so die Gefahr, wie man auch religiös aufgeladene Leidenschaft missbrauchen kann, wie die brandgefährlich werden kann? Meine Ehre heißt Treue. Ja. Das ist auch so ein Wort, das dann zu Anfang des Romans auftaucht.
Meine Ehre heißt Treue war der Losspruch der Waffen-SS. Das hatten die auf ihren Gürtelschnallen stehen. Und Fidelis ad mortem stand wiederum auf dem Taufbecken in der Kirche. Das ist schon ähnlich, aber im Grunde genommen die Streichhölzer im Tabernakel, das sind einfach eine Erinnerung aus meiner Ministrantenzeit. Ich war mal völlig perplex. Ich habe den Tabernakel als kleiner Ministrant natürlich immer als das Allerheiligste betrachtet. Und irgendwann musste ich den mal aufmachen und da lag eine Schachtel Streichhölzer drin. Dachte, sowas Profanes im Allerheiligsten, das hatte mich schockiert. Das hat da seinen Niederschlag gefunden. Mehr ist es nicht.
Was ist geblieben vom christlichen Abendland? Also der SS-Anführer, der sich mit Walter Urban unterhält. Walter Urban bittet ihn, seinen Freund zu begnadigen. Und der ist ein Zyniker, der blättert nur gelangweilt in einem Buch, in der Heiligen Schrift, schaut sich eine Marienfigur an. Religion hat versagt.
Ich glaube, Religion kann gar nicht versagen. Es liegt im Ermessen des Einzelnen, ja. Vielleicht kann Religion als Organisation, als Kirche im Moment lang schwach werden und schwach sein, aber ich glaube, Religion, wenn sie wirklich aus einer wirklichen inneren Notwendigkeit kommt im Menschen, dann kann sie gar nicht versagen. Dann wird sie auch immer ein Kraftquell bleiben.
Ein Kraftquell auch funktioniert, weil Religion eine beseelte Sprache hat. Sie haben das Wort benutzt in Ihrer Rede zur Verleihung des katholischen Kunst- und Kulturpreises. Jetzt habe ich in einer Kritik gelesen, Ihr Roman sei beseelter Realismus. Das ist ein riesengroßes Kompliment, oder?
Ja, gut, kann man so sehen. Ja, das ist ein beseelter Realismus. Manche sagen dann wieder magischer Realismus. Es ist einfach der Realismus dessen, der genau hinschaut. Und wenn man genauer hinschaut, dann sieht man einfach, dass die Dinge immer ein bisschen mehr sind, als sie scheinen.
Nun sind Sie auf Lesereise. Wie ist das in der Reaktion? Sie haben wahrscheinlich auch sehr viel ältere Menschen, die zu Lesungen gehen, die jetzt reagieren.
Also ich habe selbst gestaunt. Normalerweise ist mein Publikum immer jünger als ich selbst. Jetzt sind die alle so in meinem Alter, Mitte 60, manche auch ein bisschen älter. Viele, wenn nicht die meisten, haben dasselbe mit ihren Eltern erlebt, die den schweigend aus dem Krieg oder aus der Gefangenschaft zurückkehrenden Vater, die durch dieses Buch dann plötzlich ihren Vater etwas näher verstanden haben. Ich treffe auf viel Erleichterung bei den Menschen. Jetzt sehen sie ihren Vater eigentlich mit anderen Augen, ja, was ja ein schöner Effekt ist.
Sie sagten schon, Ihr Vater selbst sei absolut nicht religiös gewesen. Das habe ihm auch keinen Trost und keinen Halt gegeben. Er habe sich nur verkapselt. Also das verdunstet alles aufgrund dieser Erfahrung.
Ja, das ist ein schöner Begriff. Es verdunstete wahrscheinlich alles in diesem Ganzen. Mein Vater kam, glaube ich, aus dem Krieg und glaubte an gar nichts mehr und verstand auch nichts mehr. Denn er war ja im Grunde genommen unschuldig in diesen Krieg hineingezogen worden. Er wollte ja gar nicht. Und er sah sich als Opfer. Und dann kam er aus diesem Krieg. Und dann sagten alle, du bist Täter, du warst in der Waffen-SS. Wobei mein Vater tatsächlich wahrscheinlich nie wirklich gekämpft hat, weil er Lastwagenfahrer war, aber er wurde als Täter betrachtet. Und da konnte einer wie er wahrscheinlich nur mit ganz tiefem Verstummen reagieren. Ja.
Ganz anders da Ihre Mutter, Sie haben mal gesagt, ohne die Vorstellung eines Gottes könnte sie nicht leben, so haben Sie Ihre Mutter zitiert. Geht es nicht vielen Menschen so oder ähnlich, ohne die Vorstellung eines Gottes kann man nicht leben?
Naja, also wir sehen ja leider, dass es viele gibt, die ohne diese Vorstellung leben können, offenbar. Oder sie glauben, ohne diese Vorstellung leben zu können. Ja, das ist ja da auch wieder was anderes, nicht? Das muss jeder mit sich selbst ausmachen, da muss jeder mit sich selbst ins Reine kommen.
Und doch taucht in Ihren Romanen immer wieder sehr viel Handwerkszeug aus dem christlichen Abendland auf.
Es sind immer Reminiszenzen aus der Kindheit. Bin ja in so einer tristen Bergarbeitersiedlung in Oberhausen aufgewachsen. Und da war ja die Kirche und ihr Weihrauchpomp war ja der einzige Trost. Das einzige Schöne in dieser Siedlung. Die mit Lilien und Rosen geschmückten Altäre, kann mich an ein wunderschönes Kristallkreuz erinnern. Ja, die Orgelmusik. Also ich war inbrünstig katholisch, bis dann die Engel ohne Flügel vorbeikamen, also bis zur Pubertät. Und das war mir immer Trost und Poesie gewesen, ja.
Ändert sich das im Lauf einer Biografie? Also das Schöne in der Kindheit, dann kommt so eine revolutionäre Zeit, wo man sagt, das ist doch alles Mucks und Mumpitz. Und dann im Laufe wird man vielleicht auch milder und schaut sich das nochmal wieder ganz anders an?
Ja und nein. Also ich bin jetzt kein Kirchgänger, aber es ist schon so, dass ich in der Bibel immer wieder Trost finde und Kraft finde. Und dann ist es ja auch so, als Autor, die Arbeit mit Sprache heißt, dass da Dinge passieren, mit denen man im Vorfeld überhaupt nie gerechnet hat, auch gar nicht rechnen konnte. Und das ist was Wunderbares. Die wirklich guten Passagen in einem Text, die kann man sich nicht ausdenken, die kann man auch nicht bewerkstelligen, ja, sondern die geschehen. Und dann fragt man sich staunend, ja, wie ist denn das nun wieder geschehen? Und das hat durchaus die Kategorie eines Wunders und immer wieder und jeden Tag. Und dann ist man schlichtweg dankbar und zieht seinen Hut vor dem großen Schöpfergeist, der da offenbar mitwirkt.
Vielen Dank, Ralf Rothmann.
Im Frühling sterben. Der Roman von Ralf Rothmann ist erschienen im Surkamp Verlag. 235 Seiten hat er für 19,95 €. Und Sie bekommen das Buch natürlich auch im Shop unter michaelsbund.de.